Yes, herzlich willkommen zu Team Night. Schön, dass du da bist. Es freut mich sehr. Ich habe das jetzt letztens am Sonntag auch wieder in Stuttgart gesagt. Die lachen immer so ein bisschen, weil ich immer denselben Satz sage, indem ich sage, schön, dass du in den Gottesdienst gekommen bist. Ich finde, das ist die beste Entscheidung. Und die schauen mich immer so an und sagen, ja, ja. Und ich habe letztens jetzt mit meiner Frau drüber nachgedacht. Wir sind zusammen Auto gefahren. Ich habe mir gedacht, ey, ich hätte auch in die Wirtschaft gehen können. Ich hätte auch woanders starten können und ich wäre gut gewesen. Aber mein Gedanke war danach so, beziehungsweise nach der Frage von Raffaela, die sie gesagt hat, sicher, wirklich? Sag ich, nee, weil ich glaube an Jesus, ich glaube, das ist die beste Nachricht, die wir haben und ich glaube an Kirche, an das Modell, das Jesus gesetzt hat. Und deswegen feiere ich Gottesdienste. Für mich sind Gottesdienste keine Pflichttermine, sondern Herzenstermine. Amen. Warum? Wir erheben uns von Jesus, wir zeigen gemeinsam, hey, wir sind da, wir sind nicht irgendwo weg. Der Glaube an Jesus ist keine Illusion oder Privatsache, sondern es gehört in unsere Gesellschaft. Wir sind Teil und wir lieben einander. Amen. Und deswegen liebe ich Gottesdienste, weil ich einfach, ja, weil ich diese Aspekte feiere. Und heute wollen wir drüber sprechen oder uns ein bisschen das anschauen in der Team Night, nämlich den Gedanken oder das Motiv der Liebe. Das Motiv der Liebe. Unser Campus- oder Standortpastor Sven hat gesagt, hey Simon, die Team Night soll ein Ort sein, wo wir eben ein bisschen Power geben, okay? Ja, was meinst du damit, Sven? Ja, ein Power, so ein bisschen charismatischer, ein bisschen, Ich habe ihn verstanden, was er mit gemeint hat. Er meint, dass wir einen Ort haben, wo wir mal auftanken, wo wir zu Kraft kommen und wo wir uns neu ausrichten auf den Dienst, den wir sonntags hier tun, auf den Dienst, der unter der Woche stattfindet, für unser Leben. Amen. Und ich will dich einladen, dein Herz auszurichten, jetzt die nächste halbe Stunde auf Gottes Wort und auf das, was Gott uns zu sagen hat. Amen. So, ich bin Amensager, das heißt, wenn ich Amen sage, ich mag es, wenn ihr auch Amen sagt. Paulus sagt, wir sollen Amen sagen und bestätigen, was da drin steht. Also, lasst uns das gemeinsam tun. Amen. 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 Oh, schon viel besser. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du im Supermarkt bist, aber wenn du einkaufen gehst, gibt es ja unglaublich viele Etiketten und unglaublich viel Angebot, das uns quasi mitgegeben wird unterwegs. Und ich habe mal sowas mitgebracht. Und ich bin auf die Idee gekommen, tatsächlich wegen den Bischofs, beide Brüder, hatten ein gutes Gespräch gehabt, das mich so ein bisschen darauf inspiriert hat, mal darüber nachzudenken. Nämlich folgendes, du gehst in den Laden, okay, und du kaufst dir eine Wasserflasche. Schon mal irgendjemand erlebt, sich eine Wasserflasche gekauft, jemand hier? Meine Frau, das weiß ich, wir haben eigentlich genug Wasser zu Hause, sie kauft immer wieder trotzdem nach. Sie mag eine besondere Marke, die soll eine gute Qualität haben, da erinnere ich mich wieder. Okay, und wir gehen einkaufen und was finden wir? Eine gute Wasserflasche. Und auf dieser Wasserflasche steht meistens ja etwas drauf, richtig? Kennt jeder. Ja, so, unsere Wasserflasche heißt jetzt, wie hatten wir das genannt?
Natur pur. So hieß die jetzt. Neue Marke, könnt ihr bei mir bestellen. Vorbestellen auf jeden Fall. So, Natur. Könnt ihr nicht lesen, das sieht aus wie Arthur. Aber. Aber ihr versteht, was ich damit schreiben will. Es ist. Bisschen schwierig, wenn sich jemand berufen fühlt, das nochmal schön zu schreiben, dann ich berufe dich, Raffaela, so wie der Herr.
So, also, wir gehen in den Laden und wir sehen was? Wir sehen eine Wasserflasche und da steht nicht Arthur drauf, sondern Natur pur. Okay? Und was wissen wir alle? Jeder von uns weiß, das stimmt nicht. Da ist nicht Natur pur drin. Wir nehmen diese Wasserflasche und wir schauen uns oder einen Saft oder was auch immer und wir gucken uns die Inhaltsstoffe an und wir stellen oft fest, all das, was da drin ist, ist nicht so natürlich. All das, was da drin ist, ist gar nicht so gut am Ende. Manchmal sogar gar nicht, wenn da steht, ja, Orangensaft aus puren Orangen, dann sind das irgendwelche anderen Dinge, die da drin sind. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Friede auf einer Hochzeit, auf der Hochzeit von Siggi tatsächlich, und er hat mich da eingeweiht in die Welt. Ich habe Sachen mitbekommen, die wusste ich gar nicht, dass sie so sind. Aber wir wissen alle, wir kaufen es trotzdem. Wir wissen es alle, wir kaufen es trotzdem. Warum? Unterschiedliche Gründe. In der Schule hatte ich Marktpsychologie. Und in der Marktpsychologie ist das so, dass es nicht darauf ankommt, was drin ist, sondern, danke Raffaela, sondern wie es vermarktet wird. Wie es vermarktet wird. Es soll dir ein Gefühl mitgeben. Es soll etwas in dir wecken, ein Bedürfnis, damit du das kaufst. Ob es dir so gut tut, wie es die Werbung sagt, interessiert am Ende niemand. Das Ziel ist ein völlig anderes mit dieser Sache. Schon mal irgendjemand erlebt? Kennt das jemand? Okay, wir wissen es alle, wir kennen es alle. Und heute möchte ich über das Motiv der Liebe mit uns sprechen. Das Motiv der Liebe bedeutet, haben wir diese Wasserflasche, die wir hier jeden Sonntag verkaufen, und steht da nur Liebe drauf, kannst du bitte Liebe schreiben, steht da nur Liebe drauf oder ist auch Liebe drin? Steht da nur Liebe drauf oder ist auch Liebe drin? Ich finde diesen Satz so cool, den Sammy Schneider mal kultiviert hat. Er hat gesagt, oft ist es so, dass der Inhalt erstmal nicht wichtig ist, sondern die Flasche. Warum? Jeder guckt nach der Flasche. Ja? Dankeschön. Jeder guckt so ein bisschen nach der Flasche und wir transportieren dann, was wir in dieser Flasche verkaufen wollen. Aber ganz ehrlich, am Ende ist es nicht das, was drin ist, warum Leute es kaufen. Und wir wollen als Anhänger Jesu Leute sein, die eben nicht nur verkaufen, die nicht nur zeigen, hier könnte was drin sein, was cool für dich ist. Vielleicht sind gewisse Dinge an der Flasche nicht so, wie du es gerne hättest. Vielleicht sieht die Flasche eckig aus, rund, ist irgendwie mit einem schönen Muster und du denkst dir, deswegen kaufe ich es nicht. Aber was dich am Ende überzeugen sollte, sollte nicht sein, wie die Flasche aussieht, sondern wie es schmeckt. Amen. Wie es schmeckt. Und ich glaube, dass wir genau das als Kirche, als Leib Christi, auch als Kirche hier vor Ort, als Mosaik-Netzwerk, als Family verkörpern sollten. Amen. All das, was wir tun in dem Gottesdienst, was wir Formen wir benutzen, hat nur den Anschein zu sagen, hey, wir wollen dir was mitgeben, es dir leichter machen, dass du an das Gute rankommst. Aber am Ende ist nicht die Flasche entscheidend. Am Ende ist nicht das Modell entscheidend. Am Ende ist entscheidend, ob Liebe drin ist. Amen. Und ich glaube daran, dass es so wichtig ist, dass wir diese Liebe leben. Hey, Liebe ist essentiell. Liebe ist unglaublich wichtig und macht einen Unterschied. Liebe schafft Gnade. Liebe nimmt an. Liebe feiert den Nächsten für den, wer er ist. Amen. Liebe vergibt. Liebe ist begeistert und Liebe sieht oft weg und sieht das Gute. Liebe sieht oft weg und sieht das Gute. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wenn Jesus auf diese Welt gekommen ist und gesagt hat, ihr sollt einander lieben, wir sollen einander lieben, wir sollen die Liebe Gottes verkörpern, dann meint er genau das. Und wem, und da müssen wir jetzt nicht die Hände heben, aber wem fällt es schwer zu lieben? Ich glaube uns allen manchmal. Wenn es nach dieser rationalen Entscheidung stattfinden muss. Aber wenn wir etwas lieben von Herzen, dann sind wir die größten Kämpfer dafür, richtig? Also ich will eine Mama nicht angreifen, wenn der Sohn irgendwas schlecht macht. Egal, was er nicht gemacht hat, die Mutter wird meistens für ihren Sohn kämpfen. Egal, was er gemacht hat. Warum? Es ist Liebe im Spiel. Es ist unwichtig, was er getan hat. Es ist sein Sohn und mit ihm wird auf eine gewisse Weise geredet, Punkt. Und genau das meint Jesus, wenn er sagt, dass wir einander lieben sollen und dass Kirche Liebe sein soll. Und ich fand das witzig, dass ich dieses Thema so aufs Herz bekommen habe vom Heiligen Geist, weil das Thema eigentlich gar nicht mein Thema ist. Ich bin nicht der Typ, der rumrennt und sagt, Liebe und umarmen und kuscheln. Das ist nicht meine Natur. Das bin ich nicht. Ich habe das in der Ehe festgestellt. Meine Frau ist ein Kuschler, ich bin es nicht. So, ich kuschel trotzdem, muss sein. Aber, ja, ist wichtig, ganz wichtig, für die Ehe gesund. Aber ich merke, es ist nicht mein Fall. Ich bin nicht der, der kommt und alle umarmt und so, vielleicht die Jungs ein bisschen härter rannimmt. Aber bei mir ist das Thema Gnade, bei mir ist das Thema, wie wird geredet. Ich habe unterschiedliche Themen, aber Liebe ist nicht das erste Thema, wo ich sage, das brauchen wir. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir lieben, weil wenn eine Liebe oder eine Ehe ohne Liebe ist eine WG. Eltern ohne Liebe sind nur Erzieher. Freundschaft ohne Liebe ist eine Zweckbeziehung. Glaube ohne Liebe ist Religion. wo wir Angst haben zu versagen. Religio bedeutet nichts anderes als übersetzt, dass es heißt, ich sag mal, das rechte Ausführen des Glaubens. Und wenn du es nicht recht ausführst, dann hast du ein Problem. Glaube ohne Liebe wird Religion und Kirche ohne Liebe wird zum Verein. Wir treffen uns, aber jeder macht sein Ding. Wir sind ein guter Verein. Aber was Kirche ausmacht, ist Liebe. Und da möchte ich mit uns reingehen, denn ich glaube, Liebe ist nach dem biblischen Prinzip dieser Cluster, der alles zusammenhält und der alles festhält. Amen. Liebe ist per Definition, um es mal noch ein bisschen fester zu machen, Liebe bedeutet, ich tue etwas zum Wohl des anderen ohne Eigengewinn. Freundlichkeit kann manchmal ein Ziel haben. Ich bin freundlich zu dir, weil ich etwas von dir möchte. Gerade bei Kindern sieht man das. Kinder können so freundlich sein, wenn sie was von dir wollen und danach haben sie dich vergessen. Wenn sie das erreichen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Liebe hat die Definition, dass sie erst auf den anderen schaut, bevor sie guckt, was habe ich davon. Und wenn man es ins Griechische reingeht, in dem die Bibel geschrieben ist, stellen wir fest, dass das Wort Agape, wenn das jemand schon kennt, dass es bewusst benutzt wird von den Aposteln, um diese Liebe zu umschreiben. Das Griechische kennt drei Worte, was Liebe bedeutet. Agape, Eros und Philia. Und Eros meint nicht im Sinne von, viele kennen es ja von Erotik, sondern Eros meint dieses Leidenschaftliche, was mich antreibt, mein Verlangen, das ich stillen muss. Und das ist von Gott gegeben und es ist von Gott gesetzt. Aber Paulus und die Jünger benutzen das Wort bewusst nicht. Paulus benutzt es in dem Kontext, wo er sagt, ich bin der Welt gestorben, der Liebe zur Welt gestorben. Da benutzt er es, weil er das ausdrücken möchte, dass sein Verlangen, seine innerlichen Sichtweisen, sein Ego für diese Welt, dass es bei Gott abgegeben wurde. Philia meint eine freundschaftliche ein, ich hab dich gern, ich mag dich. Ja? Ich glaube, in der Jugendkirche, im Jugendhauskreis stellen wir es fest, wir mögen uns, wir feiern uns, wir haben uns lieb, wir Philia. Das ist auch die Freundschaftsliebe. Aber die Agape, das ist quasi die dritte Form der Liebe, umschreibt eine Liebe, die nicht guckt, ob ich dich mag, die nicht guckt, ob mein Verlangen gestellt ist, sondern die schaut, dass es dir gut geht, erstmal egal, was ich davon habe. Und Paulus und die Schriften oder die Schreiber des Neuen Testamentes benutzen dieses Wort hauptsächlich im Neuen Testament. Die anderen zwei Wörter fallen quasi runter. 320 Mal kommt das Wort Agape im Neuen Testament vor. Warum? Weil es diese Bedeutung hat. Beides drei sind Liebe, aber sie haben alles unterschiedliche Motive. Und Gott liebt die Agape-Liebe. Die Liebe, die erst den anderen sieht, bevor sie sich selbst sieht. Amen. Und wenn man sich das noch ein bisschen anschaut in die Wortbedeutung und in die Semantik, dann stellt man fest, dass das Wort Agape tatsächlich einen ganz nüchternen Charakter hat und eine Entscheidung hat für Freundlichkeit und Wertschätzung. Das bedeutet, ich muss mich nicht immer fühlen, als hätte ich Liebe, aber ich kann es trotzdem leben, weil der Punkt ist, ich entscheide mich für Liebe. Ich entscheide mich für Wertschätzung, ich entscheide mich für Freundlichkeit. Ob manchmal die Emotionen stimmen oder nicht. Und das ist das Wort Agape, das, wenn wir jetzt zusammen lesen werden in den Bibelstellen, immer wieder vorkommt. Und vielleicht klingt das so ein bisschen lehrhaft, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir Kontexte verstehen, weil die Bibel schon einen Gedanken hat, wenn sie gewisse Dinge bewusst betont und sieht. Und ich finde es so schade, dass wir nur Deutsch haben und nicht in den Grundtext reinschauen können, denn die Wörter haben eine ganz andere Bedeutung und schwingen ganz anderes nochmal mit. Aber es ist auch nicht überall wichtig. Das Wort Gottes reicht grundsätzlich. Amen. Okay, lasst uns eintauchen. Jesus kommt auf diese Welt und setzt folgenden Maßstab an. Als er sagt, dass, oder als die Jünger auf ihn zukommen, oder ein Jünger auf ihn zukommt und sagt, Jesus, wie kann ich guter Jünger sein, in Anführungsstrichen. Und Jesus antwortet und sagt ihm, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand, deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich liebe diesen Dreiklang dieses Bibelverses. Oft, wenn wir diesen Bibelvers hören, denken wir so, ja, passt, kenne ich. Aber dieser Dreiklang dieses Bibelverses ist so heilsam für uns, ist so heilsam für Menschen grundsätzlich. Wir haben die Liebe zum Vater, zu Gott. Wir haben die Liebe zueinander und die Liebe zu uns selbst. Übersetzt, ich finde Gott den Vater in meinem Leben. Das lässt mich zu einem neuen Menschen werden, der gut ist zu anderen Menschen. Und ich finde Heilung in mir selbst. Wie oft brauchen wir Menschen erstmal Heilung in uns selbst, bevor wir zu den anderen Leuten in der Freiheit und in einer Liebe agieren können, wie wir es brauchen. Und ich habe diesen Vers lange so nicht verstanden, weil ich dachte, wie zu mir selbst. Jeder liebt sich doch. Aber es macht einen Unterschied, wenn Gott in dein Leben kommt und diese Liebe dein Leben berührt. Du veränderst dich und das hat eine ganz andere Auswirkung auf die Mitmenschen zu dir herum und auch zu der Beziehung zu Gott. Oft sind die Gottesbilder, die wir in unseren Herzen haben, verprägte Bilder. Warum? Weil wir oft die Liebe Gottes nicht in unserem Herzen gesehen haben. Amen. Und deswegen liebe ich diesen Dreiklang für Gemeinde. Wir haben Gott im Zentrum, das Miteinander und unsere eigene Gesundung, unsere eigene Person, die darin aufgeht. Und Jesus sagt, hey, wenn du ein guter Jünger sein möchtest, dann beachte diese Dinge. Dann hast du das ganze Gesetz und die Propheten einfach erfüllt. Du lebst darin. Was also das Gesetz ursprünglich sagen wollte, ist, liebt einander. Liebt einander. Das ist das Gesetz. Es setzt sich in der Liebe oder es wirkt sich in der Liebe aus, die eigentlich grundsätzlich gefehlt hat. Und Jesus beginnt eben dieses ganze Gespräch und sagt eigentlich damit, ich und der Vater, wir lieben einander, wir sind eins und genauso sollt ihr euch lieben. Wenn man ein bisschen in die Trinitätslehre reingeht und sich ein bisschen das anschaut, es wird ja oft die Frage gestellt, gerade von Muslimen, wie könnt ihr an einen Gott glauben und ihr habt drei? Dann gibt es den Grundsatz dessen, dass wenn Gott Liebe ist, nach 1. Johannes, kann Liebe kein, also Liebe kann nicht Liebe sein ohne Gegenüber. Gott in sich selbst hat Gegenüber, wo er sich verschenkt. Gott der Vater gegenüber dem Sohn, der Sohn gegen den Heiligen Geist und der Heilige Geist gegen den Vater. Und dieser Dreiklang, den wir genauso wiederfinden im Liebesgebot, das stellt zusammen Gott dar, denn Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Es wirkt sich darin aus, dass Gott sich selber verschenkt in sich selbst. Und das Schöne ist, dass Gott in der Summe sagt, ich verschenke mich an dich, an mich, an jeden anderen. Und deswegen lasst uns zusammen reinschauen in 1. Johannes 4, 7 bis 17, und ein bisschen in den Text reingehen. Geliebte, lasst einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Genau derselbe Gedanke. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab für die Welt, damit durch ihn alle leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Und genau hier ist der Ansatz. Gott hat uns geliebt, bevor wir überhaupt Gott kannten. Gott hat uns gesehen, bevor wir ihn gesehen haben. Und die Bibel sagt, dass alles Gute von Gott kommt. Gott liebt den Menschen. Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Gott liebt jeden, der gerade die Straße entlang läuft. Gott liebt jeden Menschen in dieser verschwenderischen Liebe, dass er sagt, ich will dir begegnen. Ich sterbe am Kreuz, bevor du überhaupt mir irgendwas zurückgeben kannst. Ich opfer mich schon für dich auf. Das ist der Kernsatz der Liebe Gottes. Gott selber fordert nicht nur Liebe, er ist Liebe und er beginnt den ersten Schritt der Liebe, indem er sagt, ich gehe ans Kreuz, ich sterbe für diese Menschen, die mich noch nicht lieben, die vielleicht noch sogar meine Feinde sind, sagt die Bibel, weil ich sie liebe. Gott hat erstmal gar nichts davon. Wir wissen, die Menschen haben die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, aber er hat sich entschlossen zu sagen, ich sterbe trotzdem. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Hingabe? Was ist das für eine... Also für mich ist das... Es umsteigt meinen Gedanken, weil ich sage, das ist Liebe in seiner reinsten Form. in Vers 11. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und hier bin ich schon beim Kern unserer Predigt von heute. Gott möchte, oder Gottes Kernsatz ist der Liebe, oder ist die Liebe. Gott in sich selbst ist Liebe, aber er möchte, dass diese Liebe in unserer Kirche, in dem Miteinander, in dem, wie wir uns begegnen, sich wieder zeigt, sich, sage ich mal, manifestiert. Kirche nochmal ohne Liebe ist ein Verein. Kirche ohne Liebe hat nicht das Zentrum getroffen, das Gott möchte. Und da können wir ganz viele tolle, ich sag mal, Gottesdienstabendpredigte haben, so und so weiter und so fort. Aber wenn wir die Liebe verpassen, verpassen wir alles, was Gott in seinem Kern für uns hat. Gott möchte, dass diese Liebe in unserer Kirche ist. Und jetzt habe ich unglaublich viel Liebe gesagt. In jedem dritten halben Satz ist Liebe drin. Warum? Und da wiederhole ich mich, weil es Gott unglaublich wichtig ist. Amen. Und ich finde in diesem Vers einen wichtigen Punkt oder wichtigen Ansatz. Wenn wir in der Liebe bleiben, bleiben wir in Gott. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich mehr von Gott. Amen. Jeder von uns wünscht sich mehr seiner Gegenwart, mehr seiner Begegnung, mehr dessen, dass wir ihn eben sehen und fühlen und wahrnehmen können in unserem Gottesdienst. Und ich glaube daran, dass wenn wir aber nicht in der Liebe zueinander leben, Gott sich davon fernhält. Wir können fromm sein, wir können uns übers Verdienen versuchen, aber Gottes Motiv ist die Liebe. Es steht im Wort Gottes sogar drin, dass man den Heiligen Geist, der ja Gottes, ich sag mal, verlängerter Arm ist, in die Gemeinde hinein, dass man ihn betrüben kann durch sein Verhalten. Und eins dieser Dinge ist, indem man eben diese Einheit in diese Liebe nicht lebt. Gott ist diese Einheit und diese Liebe zueinander unglaublich wichtig. Es ist sogar ein Maßstab, ob er sagt, ich bin quasi damit dabei oder nicht. Und wenn wir in dieser Liebe bleiben, wenn wir einander in dieser Liebe begegnen, dann stimmt sich Gott dazu und sagt, da bin ich dabei. Und ich sehe in den meisten Bewegungen oder in den meisten Erweckungen, dass Liebe und diese Gemeinschaft ein zentrales Zentrum war. Erweckung war nicht das Zentrum, dass sie alle gebetet haben wie verrückt. Erweckung war nicht daraus, dass sie angefangen haben zu fasten wie verrückt. Erweckung hat begonnen in dem Moment, wo sie angefangen haben, sich alle zu lieben, sich so zu feiern und sich so zu suchen, dass auf einmal das Gebet automatisch daraus entstand, dass auf einmal Leute gesagt haben, lasst uns zusammen den Herrn suchen. Und Leute haben sich gesucht und gefunden, miteinander Gott verbracht und auf einmal entstand ein übernatürliches Momentum Gottes. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, warum viele Kirchen eben dann nicht mehr dieses Momentum erleben. Menschen sollen anhand der Liebe zueinander erkennen, dass wir seine Jünger sind. Die Bibel spricht nicht davon, dass die Welt uns erkennt daran, dass wir lächeln. Wir können hier auch ganz nüchtern sein. Die Bibel schreibt nicht, dass sie an uns erkennen daran, dass wir laut singen, dass wir leise singen. Dass wir gekleidet sind oder gut, immer gekleidet ist immer gut, aber dass wir in irgendeiner Form uns irgendwie zeigen. Die Bibel sagt, es wird erkannt, dass ihr meine Jünger seid an der Liebe zueinander. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Liebe zueinander habt. Und da möchte ich ein Zitat mitbringen, direkt aus unserer Kirche, nämlich die Nani Bischof, ein perfektes Zitat. Sie hat nämlich gesagt, dann überzeugt der Geschmack und dann brauchst du kein Etikett mehr. Dann überzeugt der Geschmack und du brauchst kein Etikett mehr. Manche Firmen bauen darauf, dass quasi ihr Produkt in sich selber so gut ist und so schmeckt oder so einen Widerhall hat, dass sie keine Werbung brauchen. Weil das Produkt selber die Werbung ist. Weil Leute sagen, du brauchst das, das ist so lecker, das ist so gut, nimm das mal. Und Leute beginnen selber aus ihrer Begeisterung zu sagen, hier, nimm das mal. Und man braucht kein Etikett, man braucht keine Form, man braucht keine Struktur. Logisch, wir wollen natürlich nicht die Liebe Gottes in einem hässlichen Glas weitergeben, amen. Für Gott das Beste, nicht die Reste. Aber am Ende geht es darum, dass das Produkt schmeckt. Und wisst ihr, wir haben aber kein Produkt. Wir verkaufen kein Produkt. Wir verkaufen nicht das Produkt Errettung. Wir verkaufen nicht das Produkt Kirche. Wir verkaufen gar nichts. Wir lieben. Und deswegen dürfen Menschen Gott erkennen. Amen. Hey, Liebe macht Folgendes. Liebe macht da Annahme, wo zum Beispiel Leute ablehnen. Liebe schafft Freiheit, da wo vielleicht Druck auf einem herrscht. Liebe schafft Veränderung, wo vielleicht sonst Widerstand ist. Und Liebe duldet Fehler. Liebe duldet Fehler. Und das Wort Duldung ist so schön. Liebe ignoriert keine Fehler. Man sagt, aber sie werden geduldet, sie sind in Ordnung. Warum? Weil du als erstes gesehen wirst, bevor die Tatsachen gesehen werden. Liebe ist so ultimativ, dass sie Menschenleben verändert. Und ich kenne den Unterschied. Und vielleicht kennt ihn jeder von uns den Unterschied. Wenn wir manchmal in unserer Gesellschaft unterwegs sind oder aufwachsen, gerade in der Schule, stellen wir ganz wenig von Liebe fest. Ich habe wenig von Liebe festgestellt. Ich habe in meiner Kindheit das Gegenteil festgestellt. Ich habe Hass festgestellt, ich habe Verfolgung festgestellt, Ablehnung, Droht etc. Und das macht was mit einem Menschen. Das lässt einen Menschen hart werden, das lässt ihn kalt werden, das lässt ihn aggressiv werden. Ich erzähle immer nicht darüber, aber ich hatte Angst in meiner Schule, dass ich abgestochen werde, deswegen bin ich mit einem Messer in die Schule. Wir hatten dort Messer am Laufen und ganz viele andere Dinge. Warum? Weil nicht die Liebe der Kernsatz war in der Schule, sondern alles andere. Alles andere. Und wo beginnt es als allererstes? Wo beginnt als allererstes die Liebe, damit sie sich zeigen kann? In dir. In mir. Nicht in der Beziehung zu Gott. Nicht in der Beziehung zum Nächsten. In der Beziehung zu dir selbst. Was meine ich damit? Wenn wir nicht eben uns lieben können und annehmen können, so wie Gott uns sieht, werden wir das ganz schnell übertragen auf andere Menschen. Und am Ende auch auf die Beziehung zu Gott. Ich habe oft in der Seelsorge schon den Satz gehört im Sinne von, hey, mein Vater hat mich nicht geliebt oder dies oder das und anderes, wie kann Gott mich dann lieben? Wenn mich andere nicht lieben, wie kann Gott mich dann lieben? Und du merkst, da ist eine Verletzung, da ist ein Schmerz und dieser Schmerz prägt und formt Beziehung zu sich selbst. Man tut sich nichts Gutes, manche hassen sich, die Beziehung zu anderen und am Ende auch die Beziehung zu Gott. Und es beginnt darin, dass Gott unser Herz gewinnen möchte und in unser Leben Liebe reinsprechen möchte. Gott möchte uns annehmen, Gott möchte uns wahrnehmen, Gott möchte uns sehen, Gott möchte uns Dinge zusprechen, die er in uns hineingelegt hat. Und nicht nur, dass er sagt, nein, er hat seinen Sohn gegeben, als Beweis seiner Liebe für dich und für mich. Als Beweis seiner Liebe für dich und für mich. Und ich habe uns ein kleines Video mitgebracht, zum Einstieg, zum Ende quasi, wo ein kleiner Junge mit seinem Vater unterwegs ist und sie reden quasi, das ist auf Englisch das Video, die reden darüber, dass sie beide Furzmaschinen sind. Ganz so, also Kind mit seinem Vater, wurde einfach live aufgenommen, wie es gerade lief. Und der Papa hat an der Tür gesagt, ich hab dich lieb. Und der Sohn konnte das nicht mehr erwidern, weil die Tür zu war. Und das hat was in dem Jungen ausgelöst. Und mich hat das Video so bewegt, weil ich mir denke, genauso sollte die Beziehung zu unserem Vater im Himmel, zu Gott sein. Jetzt bin ich mir sicher, habe ich es geschickt? Okay, dann habe ich das vergessen. Ich schicke das gleich nach. Wir machen das, ich will euch das zeigen. Der Sohn beginnt in diesem Sinne zu weinen und dem Vater hinterher zu schreien und hinterher zu rennen und zu sagen, Papa, ich hab dich lieb. Papa, ich hab dich lieb. Und der Vater bleibt stehen, dreht sich um und sieht diesen Jungen und sagt, was ist denn los? Ist doch alles in Ordnung. Und der Sohn schreit, Papa, ich hab dich lieb. Und er möchte ihm seine ganze Liebe zeigen. Warum? Weil er es nicht konnte. Einfach, weil er es nicht konnte. Die Tür ist zugegangen und er konnte ihm nicht sagen, er hat ihn lieb. Und ich glaube, genau das ist diese Beziehung zwischen Gott und dem Vater und uns, wenn Gott sagt, dass wir Kinder sind, dass wir seine Kinder geworden sind. Indem eben diese Beziehung zwischen Vater und Kind eigentlich die tiefste und innigste Beziehung und die ehrlichste Beziehung ist, die wir haben können zu Gott. Indem es eben nicht nur ist, dass Gott uns liebt, sondern dass wir mit unserem ganzen Herzen und der Leidenschaft sagen, Gott, wir lieben dich auch. Und ich glaube, erst dann, wenn wir zu Gott in dieser Beziehung stehen, können Dinge in unserem Herzen gesund werden und können Dinge oder können andere Leute diese Liebe von uns genauso empfangen und bekommen. Amen. Erst wenn wir sagen, Gott, ich nehme nicht nur deine Liebe, nicht nur ich trinke diese Liebe, sondern ich teile sie auch aus. Dann wird es erst zu der Liebe, wie Gott sie haben möchte. Dann wird es erst zu der Liebe, wie Gott es sieht. Und es gibt einen Anspruch im Wort Gottes an uns. Und in den möchte ich trotzdem noch mal reingehen. In 1. Johannes 4, 18 bis 21. Und da steht drin, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann, oder wie Gott ihn liebt, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Und ich finde, ich habe so ein Fragezeichen, weil ich sage, Johannes, warum schreibst du das an diese Leute? Warum schreibst du diesen Anspruch, dass man seinen Bruder lieben soll? Und ich glaube, daraus ableiten zu können und zu verstehen, wir können Gemeinde leben, wir können in Gemeinde unterwegs sein, wir können große Parolen sagen, wir können Bekenntnisse sagen, wir können alles Mögliche tun und am Ende trotzdem nicht den Nächsten lieben. Weil am Ende gehen wir nach einer Struktur, wir gehen nach einer Sache, wir gehen nach einer Form, aber wir gehen nicht nach der Liebe, die Gott eigentlich für uns hat und die Gott eigentlich für den Nächsten hat. Und bevor Gemeinde überhaupt Gemeinde ist, muss die Liebe da sein. Und ich glaube daran, dass wir Leben teilen, das ist einer unserer Visionspunkte, erst dann tun, wenn wir sagen, wir lieben einander. Und ich glaube, wir können der Gesellschaft, was auch ein Visionspunkt ist, erst dann dienen, wenn wir sagen, wir lieben einander. Wenn Menschen kommen können und sagen oder erleben dürfen diese Liebe Gottes. Wir können Menschen viel erzählen. Wir können sagen, hey, du brauchst Liebe. Und guck mal, wie cool das nicht ist. Und aber erst, wenn sie es probieren, wissen sie erst, wie gut es ist. Amen. Und ich glaube, wir brauchen das in unserem Leben. Wir müssen Menschen lieben. Das durchdringt alle Bereiche, auch wenn wir sagen, wir wollen evangelisieren. Wir wollen Menschen von Jesus erzählen. Tue ich das, weil ich diese Menschen liebe? Oder tue ich das aus einer Pflicht? Gehe ich in den Gottesdienst Sonntag, weil ich diese Menschen liebe? Oder gehe ich aus der Pflicht? Helfe ich dem Nächsten? Höre ich dem Nächsten zu? Bete ich für den Nächsten? Bin ich für den Nächsten da, weil ich ihn liebe? Oder aus einer Pflicht? Und da liebe ich den Zuspruch, den das Wort Gottes an uns hat. Nicht nur den Anspruch im Sinne von den Finger, sondern die Hand, die uns Gott eigentlich reicht. Und in 1. Johannes 4, 10 steht es drin. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Und ich finde das so wertvoll. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst gesehen. Gott möchte uns als erstes begegnen, bevor wir überhaupt an jemand was weitergehen. Diese Flasche, die wir manchmal sind, pure Natur, aber nichts drin. die will Gott füllen mit lebendigem Wasser, mit lebendiger Liebe, mit all dem, was da rein muss. Gott schenkt das, damit wir das am Ende ausschütten können. Und wo holen wir uns das wieder? Na, bei Gott. Wir holen uns das, wenn es leer ist, und sagen, Gott, du bist meine Liebe. Du bist das, was ich brauche. Und dann kann ich wieder ausschütten. Aber wenn wir die Verbindung zur Liebe, zu Gott verlieren, dann bleibt die Flasche leer. Und dann können wir auch nicht austeilen. Es beginnt bei uns selbst, dass wir sagen, Gott, ich will deine Liebe für mich. Ich will diese Heilung für mich, die du für mich hast. Und wie toll ist es, dass ein Gott, der über der Welt thront, er braucht niemand. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist herrlich. In ihm ist keine Sünde, Gott hat keine Komplexe, Gott hat keine Angst. Gott kannst du nicht anklagen und sogar wenn du es versuchst, passt nicht. Du kannst ihn nicht bewegen, wenn er nicht will. Und trotzdem entscheidet sich dieser Gott, dass er sagt, ich lasse mich bewegen für dich, weil ich dich liebe. Ich lasse mich bewegen für die Gesellschaft, weil ich sie liebe. Und ich will dich, du bist mir nicht egal. Dieser allmächtige Gott bewegt sich. Er hätte auch sagen können, Mission gescheitert, ihr braucht mich nicht. Aber er sagt, nein, ich gehe da rein und ich liebe diese Menschen. Worship Team kann nach vorne kommen. Und ich möchte, dass wir uns noch Zeit nehmen zum Schluss eben für diesen Punkt. So witzig, dass wenn das Worship Team nach vorne geht, alle weg sind fast. Aber es geht an jeden, der gerade da ist. Lasst uns jetzt mal nicht auf die Form gucken. Lasst uns mal nicht darauf gucken, wie ein Gottesdienst ablaufen sollte. Lasst uns darauf schauen, ob unser Herz gefüllt ist mit der Liebe Gottes oder nicht. Nochmal, wir können alle Weisheit haben, alles drauf haben. Wenn wir an der Liebe vorbeigehen, haben wir nicht das erfüllt, was Gott für uns hat. Die Liebe ist das Zentrum dessen, wer Gott ist. Die Bibel umschreibt Gott sogar, dass er Liebe ist. Nicht, dass er gerecht ist nur oder allwissend oder heilig, er ist Liebe. Die Liebe in seiner Grundform ist Gott. Und Gott möchte durch seine Liebe bei uns sein. Amen. Jetzt hier, jetzt in diesem Moment. In 1. Korinther 13, 1 bis 7 steht drin, in so einer schönen Aufzählung, was diese Liebe ist. Paulus sagt, hey, wenn ich alles hätte, alles, aber ich hätte die Liebe nicht, dann bin ich am Thema vorbei. Und er beginnt Folgendes. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen reden könnte, hätte keine Liebe, dann wäre ich ein Törichter, sagt er. Ein Idiot, ein Dummkopf. Wenn ich weissagen könnte, prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Paulus sagt, wir können alles haben, wenn wir die Liebe nicht haben, dann sind wir nichts. Und Liebe muss sich nicht immer ausdrücken in Nettigkeit. Liebe ist ein Motiv, wo Menschen merken, mir geht es danach gut. Wenn mein Papa Ärger mit mir gemacht hat, dann nicht, weil er mich nicht gemocht hat. Ich habe danach gut gemerkt, warum ich diesen Ärger bekommen habe und er hat mir gut getan. Weil manchmal mein Sturkopf stärker war als ein, mach das lieber nicht. Es hängt nicht immer am Ton, sondern am Effekt oder an der Frucht, was Liebe ist. Und ich will uns mit reinnehmen, was Liebe noch aussagen kann. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, dann wäre es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig, geduldig auch übersetzbar und freundlich. Die Liebe eifert nicht, ist nicht eifersüchtig, sie klaut nicht, sie will es nicht, das anderen nehmen. Die Liebe tut nicht groß, sie bläst sich nicht auf, sie hat keinen Stolz in sich. Sie benimmt sich nicht unangemessen. Sie geht nicht über die Grenzen anderer Menschen hinweg, sondern sie achtet diese Grenzen. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie erlaubt Böses nicht, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie vertraut Gott in allem oder glaubt alles, Sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wenn auch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhört und die Erkenntnis aufhört, Liebe bleibt. Weil Liebe Gott selbst ist. Wenn wir lieben, handeln wir wie Gott selbst. Wir brauchen nicht die Frage hören, was würde Jesus tun? Lasst uns lieben und wir tun, was Jesus tun würde. Lasst uns lieben und wir tun, was Jesus tun würde. Und mich bewegt das und mich nimmt das mit. Weil ich dachte immer, Liebe ist nur ein Nebeneffekt. Liebe ist so ein Thema, was man kurz erwähnt in der Predigt oder in einem Gottesdienst. Aber Liebe ist essentiell. Liebe verändert Atmosphäre. Liebe verändert so viel. Eine gute Umarmung von einem Menschen, der dich liebt, tut besser oder tut dir gut, oder guter, gibt es kein Superlativ, besser, als wenn dir jemand 100 Komplimente macht. Eine Umarmung von jemandem, der dich liebt, tut dir besser als 100 Komplimente von irgendjemand. Ich habe als Junge in meinem Leben Gott einmal ein Ultimatum gestellt. Und ich habe eine halbe Stunde in den Himmel geschrien. Und mir war so unwichtig, ob Leute mich jetzt hören oder nicht. Für mich war das klar, Gott, ich setze jetzt ein Ultimatum mit dir. Und wenn du mir nicht antwortest, bin ich weg. Und ich habe Dinge geschrien und gesagt, so und so und dies und das, und wenn du mein Leben nicht veränderst und so weiter und so fort. Und Jahre später erinnert mich Gott an dieses Gebet. Leute haben mich gefragt, was mit mir los war, weil ich so bewegt war. Aber mir war das so egal in dem Moment, was Menschen denken, was Menschen sehen, wie Menschen das bewerten werden. Das war mir egal. Ich wollte wissen, wenn dieser Gott real ist, dann muss er jetzt kommen. Ansonsten ist erledigt die Geschichte. Und Gott hat mich über diese Jahre so mit einer Liebe erfüllt, wo ich Hass gegen Menschen hatte. Mit einer Liebe erfüllt, wo ich Hass gegen mich hatte. Mit einer Liebe erfüllt, die nicht von mir kommt, sondern von Gott kommt. Und mit dieser Liebe kam Geduld, mit dieser Liebe kam Verständnis, mit dieser Liebe kam so viel mehr. Warum? Weil es nicht meine Liebe ist, sondern weil es Gottes Liebe ist. Amen. Und Gott liebt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gab. Er ist selbst gestorben. So sehr liebt er. Und diese Liebe will er uns schenken. Du musst nicht für deinen Bruder sterben, aber du darfst ihn so lieben, als würdest du es. Als würdest du es. Weil Jesus es getan hat. Amen. Und ich weiß nicht, was das bei dir bewegt. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Aber ich will uns einladen, jetzt in die nächste Runde zu gehen. Und ich will dich einladen, zu vergessen, wer rechts und links von dir sitzt. Will ich einladen zu vergessen, wo du herkommst heute. Will ich einladen zu vergessen, ob das jetzt super war oder nicht. Ich will dich einladen zu sagen, Gottes Gegenwart und Gottes Liebe neu in dein Leben zu lassen. Nicht als Floskel, nicht als Information für den Kopf, sondern als Veränderung für dein Leben. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Egal ob du versagst, egal ob du sündigst, egal ob was schief geht, egal ob du dich nicht feierst, Gott liebt dich im ganzen Herzen. Egal ob du nicht gut genug bist, egal was ich jetzt aufzähle, Gott liebt dich. Das Wort Gottes sagt, es gibt nichts, weder hoch noch tief, noch Gewalten, noch Mächte, die uns aus der Hand Gottes und von seiner Liebe trennen kann. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Gott liebt dich. Ich will uns einladen, schließ doch mal deine Augen. Und wir wollen ins erste Lied gehen und ich will es gar nicht anmoderieren. Ich will dich nur ermutigen, nimm diese Liebe an. Und das bedeutet, indem du sagst, Gott, ich gebe dir ab, was ich gerade fühle, ob ich genug bin, ob ich versagt habe, all die Sachen. Du entwertest diese Dinge wie ein Bon und gibst sie auch Jesus ab und Gott gibt dir seine Liebe dafür und sagt, du bist gut. Vielleicht hast du es auch noch nie gemacht, aber will ich ermutigen, geh auch ruhig jetzt durch den Raum. Verlass mal die Stühle, damit es wirklich eine private Entscheidung mit dir und Jesus ist. Geh vielleicht auf die Knie. Wie auch immer. Aber begegne diesem Jesus, denn er hat echt viel für dein Leben vor.